Wenn wir die Sterne wiedersehen. Das Feuer in ihrer Mitte war sehr klein, kaum ausreichend, um den Inhalt des Topfes darauf gegen den Widerspruch der grimmigen Kälte am Kochen zu halten. Sie saßen in einem weiten Kreis darum herum, die Frauen und Kinder und die alten Männer der Horde, und starrten stumm in die müden Flammen mit bedächtig kauenden Mündern. Geistesabwesend versuchten sie, den Genuss des einfachen, faden Breis auszudehnen, den sie mit bloßen Fingern aus abgeschabten Holzschalen schaufelten. Das Licht des Feuers erhellte die kalten Felsen rings um die kleine Gruppe nur schwach. Traurig irrlichterte es auf den abgezehrten Gesichtern, in die die Strapazen lebenslanger Flucht eingegraben waren. Es war das einzige Licht in der Nacht. Der weite Himmel über ihnen war schwarz, wie ein unendlich tiefer Abgrund. Scheun war der einzige Krieger in der Runde. Schweigend aß er seinen Brei, von dem er wusste, dass er ihn nicht satt machen würde. Satt. Es war Jahre her, seit er das letzte Mal satt gewesen war. Damals, als sie noch in den Tälern am Fluss gelebt hatten, Tälern mit fetten Weiden und guten Böden. Jetzt hatte der Feind diese Täler, und die Weiden waren auf immer unter der grauen Masse verschwunden, mit der er alles bedeckte, was er eroberte. Scheun aß schneller. Er musste zurück zu den anderen Männern, die oben am Berg Wache hielten. Sie hatten auch Hunger und warteten auf seine Rückkehr. Aus den Augenwinkeln sah er, wie der alte Soloin seine zersprungene Schüssel beiseite stellte und sich mit einem flüchtigen Lächeln über den Bauch strich, aus alter Gewohnheit, gerade so, als sei er gesättigt und zufrieden. Scheun warf nur einen kurzen Blick hinüber. Er wusste, was jetzt kam. Der Himmel war nicht immer dunkel, hub Soloin mit der dünnen Stimme des Alters an zu erzählen. Nicht immer erdrückte Dunkelheit die Menschen, wenn die Nacht kam. Einst, vor undenklich langer Zeit, so lange her, dass der Regen längst alle Berge, die damals jung waren, ins Meer gewaschen hat. Damals standen nachts Sterne am Firmament. Die Kinder liebten diese Erzählungen der Alten. Scheun verzog abfällig das Gesicht. Es sich zu ersparen, im Alter wieder kindisch zu werden, das allein sprach schon dafür, den Tod des Kriegers zu suchen. Sterne. Nach all der Zeit hat unsere Sprache noch immer das Wort dafür bewahrt, fuhr Soloin bedächtig fort. Obwohl kein lebendes Auge jemals einen Stern gesehen hat, wissen wir doch aus den Überlieferungen unserer Ahnen, dass ein Stern ein kleiner, schwacher Lichtpunkt am Nachthimmel ist. Und solche Sterne bedeckten den Himmel zu Tausenden und Abertausenden. Damals war das Himmelsgewölbe des Nachts ein prächtig funkelndes Gewebe aus Licht, wie kostbares Geschmeide, besetzt mit großen und kleinen Brillanten. Doch dann kamen die Feinde. Von einer anderen Welt kamen sie auf die unsere, und die Sterne erloschen. Seither ist der Himmel nachts dunkel und bedrückt unsere Seelen. Die Worte des Alten und der heilige Ernst, in dem er sie vortrug, lösten in Scheun etwas aus, das ihm Schauer in den Nacken steigen ließ. Und er ärgerte sich darüber im gleichen Moment, indem er es spürte. Seither verfolgen die Feinde uns. Schritt um Schritt treiben sie uns vor sich her, töten uns und machen unsere Welt unbewohnbar. Niemand weiß, warum sie das tun. Sie vertreiben uns und breiten das graue Land aus immer weiter und weiter. Dem äußeren Anschein nach sind es Menschen wie wir, aber in Wahrheit sind sie Diener des Bösen. Sie sind nicht nur unsere Feinde, sie sind Feinde des Lebens, denn sie wollen, dass eines Tages das graue Land die ganze Welt überzieht und dass es nichts anderes mehr gibt als das graue Land und den Palast in seiner Mitte, den man den Palast der Tränen nennt. Aber da wir wissen, dass die Feinde dem Bösen dienen, wissen wir auch, dass sie letztendlich zum Untergang verdammt sind. Das Böse hat keinen Bestand aus sich selbst heraus. Sie mögen siegen, aber sie werden untergehen und der Vergessenheit anheimfallen. Wir mögen sterben, aber wir werden ewig leben. Alle diese Schrecken werden eines Tages ein Ende haben. Eines Tages werden die Sterne wieder leuchten. Und wenn wir die Sterne wieder sehen, werden wir erlöst sein. Die Gesichter der Kinder hoben sich bei diesen Worten in die dunkle Höhe und erschauerten beim Anblick der lastenden Leere über ihnen. Der Blick der Älteren blieb dumpf auf den Boden gerichtet, und der Hauch ihres Atems leuchtete dunstig im Schein des kleinen Feuers. Eines Tages. Niemand wusste, wann das sein sollte. Wahrscheinlich würde der Regen auch die Berge ringsherum vom Angesicht der Welt hinwegwaschen, bis dahin. Obwohl er seine Schale noch nicht leer gegessen hatte, erhob sich Scheun mit einem zornigen Ruck. Achtlos reichte er die Schale weiter an die Frau, die neben ihm saß, und ging aus dem Kreis fort, in die Dunkelheit. Hier sah er nichts mehr. Er musste sich von Fels zu Fels vorwärts tasten, den Berg hinauf auf einem Weg, den er sich bei Tage genau eingeprägt hatte. Jedes Geräusch war wichtig. Er registrierte jede geringe Veränderung des Echos, das seine Schritte erzeugten. Der Pfad war steil und gefährlich. Er war außer Atem, als er im Wachlager der Männer ankam, das sie auf der dem Lager abgewandten Seite des Bergkamms errichtet hatten. Jemand begrüßte ihn mit einem Schlag auf die Schulter. Scheun griff nach der Hand und erkannte Onnen, den Führer der Horde. »Scheun, wie sieht es unten aus? Beruhigen sich die Alten wieder mit ihren Märchen?« Scheun schnaubte grimmig. Er konnte die Anwesenheit der anderen Männer spüren, das Geräusch ihres Atems und ihrer Bewegungen hören. Angst lag in der Luft. Und Wut, die ohnmächtige Verzweiflung, nichts tun zu können, um sich gegen den Feind zu wehren. Zolloin erzählt die alten Legenden. Er sagt, wir brauchen nur zu warten, bis die Feinde von selber untergehen an ihrer Bosheit. Vereinzelt kam Gelächter aus dem Dunkel, hart und kurz, wie Gebell. Der unmerklich sacht wehende, aber beißend kalte Wind hier oben begann Scheun im Gesicht zu schmerzen. Seine Nasenlöcher schienen von innen her zu vereisen und gefühllos zu werden. »Hat sich etwas getan an der Grenze?« fragte Scheun in die undurchdringliche Nacht. »Nein«, sagte jemand. Scheun tastete sich vorwärts, bis er in die Tiefe sehen konnte. Da war das andere Licht, das Licht des Feindes. Ein kaum wahrnehmbarer, dunkelblauer Lichtsaum kennzeichnete den Verlauf der befestigten Grenze. Das Licht war so diffus, dass man keine Einzelheiten erkennen konnte, nur die kantigen Umrisse kolossaler Maschinen, die entlang der Grenze aufgefahren waren. Scheun erinnerte sich, wie er als Kind zum ersten Mal dieses Bild gesehen hatte. Zuvor war die Grenze ein endloser, unscheinbarer Zaun aus Draht gewesen, der jeden mit einem Blitzschlag tötete, der ihm zu nahe kam, und der nachts in diesem flirrenden blauen Licht glomm wie eine unablässige Drohung. Eines Tages dann waren die Maschinen angefahren gekommen, langsam, wie große Tiere aus grauem Stahl. Es war eine endlose Kolonne gewesen, und sie hatten sich nebeneinander aufgestellt, eine neben der anderen, bis schließlich die Front der fahrenden Maschinen von Horizont zu Horizont reichte. Er war dagestanden und hatte gewartet, was nun passieren würde. Seine Horde hatte nicht gewartet. Sie hatten ihre wenigen Habseligkeiten gepackt und waren fortgezogen. Aber aus der Ferne hatte er es noch gesehen. Männer kamen und bauten den Zaun ab. Und so jung wie er war, hatte Scheun doch begriffen, dass sie es taten, um den Weg freizumachen für das graue Land, für den Feind, der sie alle töten wollte, obwohl sie ihm nichts getan hatten. Und so war es immer weitergegangen. Immer wieder hatten sie fliehen müssen, immer höher in den Norden, und es war immer kälter geworden. Und das Essen immer weniger. Manchmal hatten sie gegen andere Horden kämpfen müssen, in deren Gebiet sie auf der Flucht vor dem Feind eingedrungen waren. Und jetzt waren sie am Rand des felsigen Nordmassivs angekommen. Jetzt blieb nur noch der Weg in eine tödlich kalte, unfruchtbare Einöde, wo sie zwischen kahlen Felsen und schroffen Schluchten verenden würden. »Was denkst du, Scheun?« fragte Onnen plötzlich neben ihm. Scheun zuckte zusammen. Er hatte den Anführer nicht herankommen hören, so war er in Gedanken und Erinnerungen versunken gewesen. »Ich weiß nicht, wohin wir diesmal fliehen könnten«, erklärte er dann. »Uns bleibt nur noch die Felswüste und danach das ewige Eis. Es ist gleich, was wir tun. Wir können nur wählen zwischen dem schnellen Tod und dem langsamen. Und was wählst du?« »Ich wähle immer den Kampf.« Onnen schwieg eine Weile. »Ich hatte geplant, dass wir in Richtung des Sonnenaufgangs weiterziehen, wenn es wieder so weit ist. Wenn die Berichte stimmen, gibt es dort warme Täler, reichen Boden und viele gut genährte Tiere. Aber es wäre ein langer Marsch geworden, und um ihn zu überstehen, hätten wir noch die nächste Ernte gebraucht. Der Angriff kommt zu früh. Die Feinde werden in den nächsten Tagen vorrücken und unsere letzten Felder dort unten zerstören. Und wenn wir dann noch da sind, werden sie uns töten. Dann bleibt uns nichts anderes, als zu fliehen und die Alten und die Schwächsten zurückzulassen«, stellte Scheun fest. Er hatte einmal seine kranke Mutter zurücklassen müssen bei einer Flucht und aus weiter Entfernung mit angesehen, wie ihre Hütte im Feuerblitz des Feindes verging. »Ich habe einen anderen Plan«, sagte Onnen. »Wir versuchen, sie aufzuhalten.« Scheun war sich plötzlich nicht sicher, ob dies alles nicht einfach ein schlechter Traum war. »Aufhalten? Was redete der Anführer da? Keine ihrer Waffen war imstande, den stählernen Kolossen des Feindes auch nur einen Kratzer beizufügen. Wie stellst du dir das vor?« »Ich will einen von ihnen töten und seine Waffen erbeuten«, erklärte Onnen ruhig. »Unsere Waffen richten nichts aus gegen ihre Maschinen, aber wenn wir ihre eigenen Waffen gegen sie richten, haben wir vielleicht eine Chance.« Es war ein Traum, ein Albtraum. Onnen, es sind Tausende von Maschinen. Selbst wenn wir eine davon zerstören könnten, würde das nichts ändern. Aber wenn wir eine erobern und damit die anderen angreifen, das würde etwas ändern. Sie sind übermächtig, Onnen. Zerstöre eine, und 100 andere kommen an ihre Stelle.« Die Stimme des Anführers war plötzlich schneidend, unduldsam. »Sagtest du nicht, du entscheidest dich immer für den Kampf, Scheun?« Scheun schwieg. »Jetzt ist unsere einzige Gelegenheit zu handeln«, erklärte Onnen. Er legte seinen Arm um Scheuns Schulter, und obwohl er es nicht sehen konnte, ahnte Scheun, dass der Anführer hinab in die Ebene deutete, auf die Grenze. Sie haben den Zaun abgebaut, der die Blitze schleudert. Und ihre Maschinen stehen weit genug voneinander entfernt, dass ein Mann dazwischen durchschlüpfen kann. Und schau genau hin. Zwischen manchen der Maschinen ist das Licht sehr, sehr schwach. Wir können uns im Schutz der Dunkelheit anschleichen, ins graue Land eindringen und von hinten her angreifen. Damit rechnen Sie bestimmt nicht. Wir warten, bis einer von Ihnen allein unterwegs ist und töten ihn mit einem Pfeil. Scheun musste zugeben, dass Onnen sich diesen Plan gut überlegt hatte. Sie hatten tagsüber oft einzelne Personen hinter der Reihe der fahrbaren Maschinen umhergehen sehen. Das graue Land bot zwar keinerlei Versteck, aber das war ja nicht nötig, solange es noch dunkel war. Sie würden von einer Seite her angreifen, von der aus die Feinde nicht mit einem Angriff rechneten, und da die Maschinen in ihr fahlblaues Licht gehüllt standen, würden sie den Feind sehen können, dieser sie aber nicht. Und es war besser, im Kampf zu sterben, als auf dem Krankenlager. »Ich folge dir«, sagte Scheun. Onnen schlug ihm auf die Schulter, zufrieden, aber auch erleichtert. »Ich wusste es.« Da das wagemutige Unterfangen nun beschlossene Sache war, zögerten sie keinen Augenblick. Onnen versammelte die Männer um sich und erklärte noch einmal, was sie tun würden. Er bestimmte einen der Jüngsten zum Wachposten, der zurückbleiben würde, ließ die wenigen Waffen überprüfen, die sie hatten, Steinäxte, Speere, Bogen und Pfeile, und dann begannen sie den Abstieg hinab zu den Feldern. Sie fanden den Pfad auch in der Finsternis. Finger tasteten nach vorstehenden Steinen und toten Aststummeln, nach staubigem Moos und Felsrillen. Füße glitten suchend über Geröll, fanden Stufen und Mulden und Felsvorsprünge. Jeder wusste, wann er sich ducken musste und wo er aufpassen musste, um nicht abzustürzen. Scheun spürte, wie grimmige Wut in seinem Herzen aufloderte und seinen Kampfgeist anstachelte. Er hatte seinen Hass auf die Feinde oft verdrängt, weil es weh tat, sich seine Unterlegenheit, seine absolute Ohnmacht eingestehen zu müssen. Die bloße Idee, dass es möglich sein könnte, dem übermächtigen Feind wenigstens eine schmerzende Wunde zuzufügen, öffnete nun dem angestauten Hass eines ganzen Lebens die Schleusen und erfüllte ihn mit gnadenloser Energie. Sie waren von einer anderen Welt gekommen, um zu töten und zu zerstören. Und wenn es dafür jemals einen Grund gegeben hatte, so war er seit Menschengedenken in Vergessenheit geraten. Und was würde sein, wenn sie einst ihr sinnloses Werk vollbracht, wenn sie alle getötet und die ganze Welt mit ihrem grauen Gestein überzogen hatten? Vielleicht, überlegte Scheun, verhielt es sich ganz anders, als die Legenden erzählten. Vielleicht mussten sie die Feinde vernichten, um die Sterne wiederzusehen. Schließlich spürte er das dürre Gras der Ebene an seinen Waden. Sein Mund war trocken, und er wusste, dass es den anderen ähnlich ging. Niemand sprach ein Wort. Sie marschierten auf das blaue Glimmen zu, über dürre, raschelnde Grasbüschel, durch verräterisch knackende Krüppelgestrüppe und junge Stauden, die auf den Feldern wuchsen und niemals mehr reifen würden. Die Schwärze ringsum hüllte sie ein, war endlos in alle Richtungen, bis auf das dunkelblaue Schimmern vor ihnen, das wie eine Naht von einem Ende der Welt zum anderen zu reichen schien. Außer dem Geräusch ihrer Schritte und ihres Atems war nichts zu hören. Alle Tiere, selbst die kleinsten Nager und die Insekten, flüchteten vor der Grenze zum grauen Land. Nur sie marschierten darauf zu. Als sie die Felder hinter sich hatten, hielt Onnen die Gruppe an. »Wir müssen uns genau überlegen, wie wir vorgehen«, raunte er. »Ich denke mir, am besten gehen wir in Zweiergruppen. Jede Gruppe sucht sich einen anderen Spalt aus, um zwischen den Fahrzeugen durchzuschlüpfen, und wir treffen uns danach drüben im grauen Land. Und wir gehen nacheinander, nicht alle auf einmal. Oder hat jemand einen besseren Vorschlag? Niemand sagte etwas. Hände tasteten durch die Dunkelheit, bildeten stumm Zweiergruppen.
»Also los!« zischte der Anführer.
Die erste Gruppe huschte los. Nach einer Weile wurden die Körperumrisse der beiden jungen Krieger gegen das Grenzlicht sichtbar. Vor den Fahrzeugen des Feindes sahen sie unerwartet klein und zerbrechlich aus. Und Scheun wurde erst jetzt durch den Vergleich bewusst, wie gewaltig die Maschinen waren. Riesige, düstere Metallberge auf gepanzerten Rädern. Unwillkürlich schüttelte er den Kopf. Die Feinde waren Diener des Bösen, ja, und sie waren stärker. Sie waren unendlich stark. Sie waren die Sieger, und sie würden Sieger bleiben für alle Zeiten. Und ihnen blieb nur der ehrenvolle Tod. Wenigstens brachte er die Erlösung von ewiger Flucht und aussichtslosem Leiden. Zwei knallende Geräusche wie Peitschenhiebe durchschnitten die frostige Nachtluft und ließen die Wartenden zusammenzucken. Entsetzt verfolgten sie, wie die beiden Krieger mit haltlos flatternden Armen zusammenbrachen. »Halt!« Onnen schrie es, um die zweite Gruppe zu stoppen, die sich schon auf den Weg gemacht hatte. Regungslos standen sie da und warteten. Nichts geschah. Alles blieb still.
»Wir müssen uns etwas überlegen«, flüsterte Onnen schließlich. »Es scheint kein Durchkommen zu geben, obwohl der Zaun nicht mehr da ist.« »Wir müssen uns etwas anderes überlegen.«
Scheun streckte die Hand aus und berührte ihn am Arm.
»Es hat keinen Sinn, Onnen. Wenn wir nicht in das graue Land eindringen können, dann können wir nichts ausrichten.« »Ich weigere mich, einfach aufzugeben«, zischte Onnen wütend. »Wir müssen noch einmal nachdenken.«
Plötzlich war ein tiefer, brummender Ton in der Luft, der langsam lauter wurde. Ein Ton wie Donnergrollen in der Ferne. Scheun drehte sich einmal um sich selbst, versuchte die Quelle des Geräuschs auszumachen. Es klang bedrohlich.
»Der Angriff«, hauchte jemand. »Es geht los.«
»Sie sind noch nie nachts vorgerückt«, beharrte Onnen dickköpfig. Ein hohes Surren kam hinzu, wie ein riesiger Mückenschwarm, der unerbittlich näher kam. Jetzt war sich Scheun sicher, dass es von der Kette der gewaltigen Fahrzeuge herrührte, und es wurde immer lauter und schriller.
»Doch«, sagte er, »das sind sie.«
Da brach das Licht über sie herein, unerträglich gleißend nach der vollkommenen Finsternis. Überwältigend, in seiner von Horizont zu Horizont reichenden Fülle. So unerwartet traf es ihre unvorbereiteten Augen, dass es heller als die Sonne zu sein schien, heller als 100 Sonnen. Scheun presste die geballten Fäuste vor die geschlossenen Augen, und dennoch drang Licht durch die Lider, als würde es hindurch gepresst und schmerzte. Und dann bebte der Boden unter seinen Füßen, und er wusste, was das bedeutete. Die Maschinen des Feindes hatten sich in Marsch gesetzt und rollten jetzt vor, unaufhaltsam auf sie zu.
»Zurück!«
schrie er und stolperte rückwärts, immer noch mit geschlossenen, tränenden Augen, in denen das Licht brannte wie Feuer. Das dumpfe Grollen der grauen Kolosse erfüllte die Luft, das knirschende Mahlen ihrer Räder und das Bersten von Geäst und Gestein unter ihnen. Es war mit einem Mal so laut, dass er die anderen nicht mehr hören konnte. Und dann waren da wieder die scharfen, gellenden Laute, denen jedes Mal Schreie seiner Kameraden folgten. Scheun rannte,
rannte um sein Leben und um das seiner Horde. In ihm waren Wut und Angst, und beide verliehen seinen Füßen Flügel. Kampf. Auch das konnte Kampf sein. Manchmal war Kampf zu rennen, davon zu rennen vor einem übermächtigen Feind und alles zu versuchen, um zu entkommen. Wieder ein Knall wie ein Peitschenhieb weit hinter ihm, und dieser hatte ihm gegolten. Er spürte den jähen Schmerz wie einen Blitz in sich, der durch den ganzen Körper fuhr und ihn vorwärts schleuderte wie ein unerwarteter Stoß in den Rücken. Unwillkürlich griff er, ohne im Laufen innezuhalten, nach der Stelle, wo der Schmerz seinen Ursprung hatte, und durch Tränen in seinen Augen sah er Blut an seiner Hand. Viel Blut. Der Feind hatte ihn getroffen, aber er lebte noch. Nicht aufgeben, weiterrennen. Der Feind hat einen Fehler gemacht. Auch der Feind machte einmal Fehler. Auch diese Kolosse hatten nicht unbegrenzte Macht. Er war weit genug weg gewesen, um entkommen zu können. Er würde entkommen. Er würde es schaffen. Er blutete, ja, aber das hieß nichts. Er kämpfte, rennen, immer weiter rennen. Er wählte immer den Kampf, die Herausforderung, er, der Krieger, er, Scheun, vom Stamm, der O9. Er schaffte es bis zum Fuß der Berge, schaffte es auch noch ein Stück den Pfad hinauf, der jetzt im hellen Licht lag, bevor er zusammenbrach. Diesmal war es soweit. Scheun lag mit geschlossenen Augen auf dem Rücken, die Hände auf seine Wunde gepresst, und spürte, wie das Leben aus ihm rann. Mit unvermuteter Klarheit wusste er, dass er sterben würde. Und es tat ihm nur leid um die Horde, die jetzt ohne ihre Krieger fliehen musste, in eine feindliche, tote Weite, in der sie alle umkommen würden. Er hörte die Geräusche der vorrückenden Feinde, spürte das hilflose Beben des Bodens im Rücken und hörte das vieltausendfache Knistern und Brechen niedergewalzter Pflanzen. Sein Atem ging schwer. So also war es, das Ende. Sein Ende. Wenigstens würde er verblutet sein, lange ehe die Maschinen anfingen, den Berg zu erklimmen. Einsamkeit erfüllte ihn, während er keuchend dalag und sich an die letzten Funken seines Lebens klammerte. Er überlegte, ob es jemanden gab, dessen Gegenwart er sich jetzt gewünscht hätte. Doch es fiel ihm niemand ein. So also war sein Ende. Elend. Und dann war auf einmal Stille, und kein Licht drang mehr durch die Lider. Scheun schlug die Augen auf. Über sich, am endlos weiten Nachthimmel, schaute er die Sterne.